Hast du dich auch schon mal gefragt, welchen beruflichen Weg soll ich einschlagen? Ist der, den ich gerade gehe, der richtige? Und wie haben es meine Idole und Vorbilder geschafft, erfolgreich zu werden? Angst anzufangen oder ein fehlender Plan sind dabei völlig normal. Mein Podcast Durchgestartet wird dir die richtige Portion Motivation, Inspiration und Unterhaltung mit auf den Weg geben. Hier erzählen dir junge Durchstarter von ihren persönlichen Wegen und Erfahrungen hin zum beruflichen Erfolg. Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen.
Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast und Durchstarter ist Damian Wehrling. Ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus.
Ja.
Damian, okay. Danke erst einmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Kurz zu dir, was dich zum Durchstarter macht, was dich erfolgreich macht. Du bist Profischwimmer und deutscher Meister in den Disziplinen 50 und 100 Meter Freistil, wodurch du dich für die Olympischen Spiele 2016 qualifizieren konntest. Außerdem hast du einen neuen deutschen Rekord mit 21,81 Sekunden im 50 Meter Freistilschwimmen aufgestellt. Inzwischen bist du 24 Jahre jung und schwimmst seit letztem Jahr für die New York Breakers aus der International Swim League in den USA. Doch bevor wir auf das ganze Olympia-Thema und so eingehen, würde mich mal interessieren, wie bist du zum Schwimmen gekommen und wann hast du damit angefangen?
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Zum Schwimmen bin ich relativ auf Abwägen eher hingekommen. Also ich habe angefangen mit Schwimmen dadurch, dass ich Angst hatte vor Wasser. Also meine Mutter musste mich ins Wasser quälen. Also ich konnte nicht gebadet, nicht geduscht werden. Ich musste das sehr mühevoll und mit sehr viel Kampf habe ich das Ganze erst irgendwann nachgegeben. Und dann war es aber auch schwierig, dann überhaupt erst schwimmen zu gehen. Also meine Eltern haben es dann mit so einem Belohnungssystem angefangen, weil es wirklich gar nicht funktioniert hat. Und dann gab es ab und zu mal Schokolade, wenn ich dann ins Wasser gegangen bin, weil es sonst halt eben auch nicht gab. Und es hat trotzdem alles gar nicht funktioniert. Und zur Einschulung musste ich dann schwimmen lernen und ich musste dann schwimmen können. Das war halt eine Voraussetzung der Grundschule. Und dann haben meine Eltern gesucht, nach einer Privatlehrerin gesucht. Und die war dann nach 10 Stunden, also 10, 45 Minuten Sessions, war die dann erfolgreich und hat mich ins Wasser gekriegt. Und das hat aber alles so lange gedauert, dass es aber dann, als es geklappt hat, scheinbar richtig gut geklappt hat. Und ich kann mich jetzt nicht ganz nur lose daran erinnern, aber dann habe ich gemerkt, okay, ich wollte dann ein Abzeichen nach dem nächsten holen. Und dann kam ich da relativ schnell rein in das Schwimmen und bin dann irgendwann so in die Vereinsschiene abgerutscht.
Ach krass, also du hast dich wirklich nicht mehr getraut, so einen kleinen Zeh ins Wasser zu halten.
Nee, gar nicht. Also das war echt wirklich nur so spielerisch, dann auf einer Treppenstufe, dann auf die nächste Treppenstufe
Wahnsinn.
In der nächsten Stunde. Also es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert und mit auch viel Kampf und Geschrei auch.
Ach krass, ja, aber vielleicht kommt das auch daher, dass du dich so ein bisschen sensibilisieren konntest ja für das Element Wasser, also so, weil du ja auch dann in der Kindheit schon extrem viel Zeit auch so psychisch mit dem Wasser verbracht hast.
Ja,
krass, habe ich so noch nie gehört, die Angst vorm Wasser, also ist mir auch neu, aber ja, cool, also hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet, aber und du sagst, du bist dann beim Schwimmen geblieben, du hast dann gemerkt, okay, das liegt dir ganz gut oder es läuft sehr, sehr gut. Was fasziniert dich so am Schwimmen?
Das Schwimmen ist halt, also ich habe, glaube ich, auch diese Anfangsphase direkt mitgenommen, dieses jedes Mal eine Herausforderung finden und das halt dann zu steigern und immer wieder sich selbst herauszufordern und das vom ganz einfachen Seepferdchen zum Bonks-Abzeichen und da halt immer weiterzugehen. Und ich glaube, nachher war das dann immer okay, die nächste Bestzeit und einfach immer sich selber zu pushen und nicht so zwangsläufig das Schwimmen per se, sondern einfach immer diese Herausforderung anzunehmen und da halt einfach besser zu werden.
Und Schwimmen ist ja auch vor allen Dingen eigentlich ja eher so ein Individualsport, Einzelsport. Man kämpft ja mehr oder weniger für sich. Was begeistert dich daran so? Also warum kam jetzt so Teamsport für dich nicht in Frage? Weil man kann ja auch das, was du gerade gesagt hast, sich von Mal zu Mal immer wieder steigern. Das kann man ja auch mit einer Mannschaft sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, weil man da ja auch den Support der anderen dann nochmal hat. Also warum kam das nicht in Frage?
Das kam in Frage in der Tat. Also ich habe auch eine Zeit lang ganz normal, wie jeder Junge, glaube ich, in dem Alter auch Fußball gespielt. Das war auch, hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und aber irgendwann war das dann die Frage, also das Schwimmen nimmt halt auch ab einem gewissen jungen Alter schon sehr viel Trainingszeit in Anspruch. Also dann ist man relativ schnell im jungen Alter so bei 5, 6 Trainingseinheiten die Woche. Und wenn man das dann auch immer nachmittags, dann kollidiert das halt oft mit dem Fußballtraining. Und das hat dann irgendwann meine Eltern gesagt, okay, gut, jetzt lassen wir das lieber sein mit dem Fußball. Und dann bin ich da, ja, ich würde sagen, unfreiwillig, ich glaube, meine Eltern finden das jetzt unfair, aber eigentlich unfreiwillig bin ich dann ins Schwimmen reingerutscht und weg vom Fußball. Ja, aber das hat sich dann einfach eben so ergeben. Aber im Schwimmen haben wir halt auch eben Team-Events und man trainiert ja auch unfassbar viel in der Mannschaft. Also ich habe so ungefähr 20, 22 Stunden Training die Woche. Manchmal zum Teil mehr. Wir machen Trainingslager auch relativ viele, also beziehungsweise vor Covid. Und da ist man einfach auch super viel im Team unterwegs. Und da kommt es auf Dauer auch einfach nur darauf an, sich auch ja aneinander zu messen, aber auch einfach den anderen zu supporten. Und das bleibt halt auch da nicht aus. Und nur wenn man dann halt im Wettkampf auf dem Startblock steht, dann ist man halt eben auf sich selbst gerichtet. Und dann muss es eben klappen für sich selbst.
Ja, das stimmt. Du sagst gerade schon, du bist 20 Stunden in der Woche mit dem Training beschäftigt. Wie teilt sich das so auf? Also wie sieht deine tägliche Trainingsroutine aus? Was steht so auf dem Trainingsplan? Bist du nur im Wasser? Also wie kann man sich so das Training auch vorstellen?
Ja, es ist immer so ein bisschen phasenabhängig und auch so ein bisschen abhängig, für welche Ziele man hat. Hat man eher so die 200 Meter, eher die 50 Meter jetzt in meinem Fall, oder halt eben diese 100, und da reicht es halt zwischen 8 und 10 Wassereinheiten. Also aktuell bin ich so bei 8 Wassereinheiten die Woche, a 2 Stunden. Die sind dann unterschiedlich kilometerlang, also manche sind dann bis zu 5,5 Kilometer, was jetzt im Schwimmmaßen jetzt nicht viel ist, aber es ist halt für mich schon relativ viel, für einen Sprinter so gesehen, bis runter einfach zu 2 Kilometer mit einem super viel technisch und super vielen Pausen. Also es variiert dann in der Einheit selber, aber es sind eigentlich immer schon bis zu 2 Stunden, die es dann werden. Und dann habe ich 3 intensive Krafteinheiten, wo ich dann halt ja primär im Kraftraum bin, aber auch zum Teil dann so ein bisschen draußen, so ein bisschen klettern, um halt auch die Griffmuskulatur und so verschiedene andere Muskulaturen zu beanspruchen. Und dann haben wir noch 2 Einheiten in der Woche, wo wir so ein Stabi-Training, so ganz einfach Bauchrücken trainieren, und so ein paar Verletzungen vorzubeugen. Und ja, das ist so eigentlich die Trainingsroutine, und das wird dann alles so in die Woche reingefüllt, sodass es möglichst effizient und ja, belastungsarm abläuft.
Bleibt da überhaupt noch Zeit für andere Dinge, für Freizeit? Kannst du überhaupt noch andere Sportarten? Du hast schon gesagt, du spielst oder hast Fußball gespielt. Also kommt das überhaupt noch in Frage, manchmal so mit den Jungs kicken zu gehen oder irgendwas anderes zu machen?
Nee, in der Tat gar nicht. Also wir haben in einem Jahr haben wir so ungefähr 3 Wochen Freizeit, also 3 Wochen Pause, wo wir nicht trainieren. Und dann haben wir das um Weihnachten, gab es immer so einen Kick, so einer Soccerhalle, so ein bisschen Kicken, und da habe ich mich einmal in meinen Bänderriss zugezogen und das Syndesmoseband angerissen und so, und dann war auch wieder Schicht, dann durfte ich es auch nicht mehr machen. Aber das war das einzige Mal so im Jahr, wo man das so ein bisschen ging, war ich jetzt noch ein bisschen Mountainbiken letztes Jahr, am Anfang des Jahres. Aber das muss ich dann auch alles einstellen, weil in der Tat einfach nicht viel überbleibt. Wenn man halt eben 22 Stunden die Woche halt eben trainiert, dann ist man auch einfach dann wirklich so geschlaucht. Down. Genau. Ja. Und dann ist der Rest der Zeit, ja, ist dann schon viel einfach essen, schlafen und ja, einfach auch erholen, weil selbst mit Lernen oder so kommt das nach Morgenseinheit, wo du 2 Stunden richtig Gas gegeben hast, dann bist du auch einfach durch. Und dann geht es erstmal darum, wieder erstmal auf die Beine zu kommen, und das dauert alles so ein bisschen. Deswegen auch unimäßig relativ entspannt, aber das ist, glaube ich, häufig
bei der Sache. Was studierst du noch nebenbei?
Wirtschaftswissenschaften. Also ich war lange Zeit an der Uni Duisburg-Essen, bin da aber auch gar nicht vorwärts gekommen, weil die Präsenzzeiten mit Trainingslagern, also in einem Jahr, da waren wir echt, glaube ich, 20 Wochen weg unterwegs. Und gerade vor den Olympischen Spielen, da ist man dann einfach nur, versucht man in die Sonne zu kommen. Und das hat dann einfach gar nicht mehr geklappt. Und dann bin ich jetzt an die Fernuni Hagen gewechselt, und das klappt ganz gut. Da kann ich jetzt einfach quasi, kriege das ganze Skript nach Hause und kann es in meinem eigenen Tempo dann durcharbeiten. Und da
habe ich die beste Erfahrung. Ja, bei dir ist ja Flexibilität, dass man das ans Training auch anpassen kann, wahrscheinlich auch richtig wichtig. Aber stresst dich das nicht trotzdem so im Hinterkopf, wenn du weißt, okay, du hast gerade 2 Sachen parallel am Laufen? Bei mir ist zum Beispiel so, ich weiß, okay, ich muss mich jetzt erstmal vorrangig nur auf mein Studium konzentrieren, auf die Klausuren etc. Ist das nicht manchmal total wirr im Kopf, wenn du weißt, okay, ich möchte eine Profisportlerkarriere starten, aber irgendwie will ich ja die Uni auch packen? Oder ist es bei dir wirklich im Kopf so, okay, Studium ist einfach nur mein Backup und ich fokussiere mich da auf eine Sache, oder läuft das parallel bei dir ab?
Das ist mittlerweile, versuche ich das Studium wieder in den Vordergrund zu rücken. Also ich habe es lange Zeit wirklich komplett vernachlässigt, weil ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt jung, ich kann jetzt den Leistungssport machen, das funktioniert ab 30, kann man nicht, also einsteigen ist gar nicht mehr, aber dann kommen auch keine Erfolge mehr. Dann endet das quasi zwangsläufig, hat man einfach nicht mehr den biologischen Fortschritt, den man erreichen kann. Also habe ich dann gesagt, okay, dann priorisiert, dass ich jetzt meinen Sport mache und danach studiere, weil das kann man immer noch später machen. Klar, der Einstieg ins Berufsleben muss irgendwann geschehen. Dann ist es auch mit 35 zu spät, also nicht zu spät, aber schwierig. Mhm. Und ja, wenn man da auch halt einen ähnlichen Anspruch hat an sich selbst, dann, wenn man das aus dem Sport so gewöhnt ist, dann klappt das auch meistens immer, quasi sich das so, also so ein bisschen selbst zu optimieren. Aber aktuell ist das jetzt so ein bisschen wieder in den Vordergrund zu rücken und irgendwann sind die Olympischen Spiele, wenn sie stattfinden oder auch nicht, auch dann vorbei und dann kann der Fokus auch wieder neu gesetzt werden.
Mhm. Ja, du sprichst gerade das Thema Wettkämpfe ja auch an. Wie sieht die klassische Vorbereitung speziell in dieser heißen Phase aus, also so ein paar Wochen vor dem Wettkampf? Wie ist das Training? Was geht da in dem Moment bei dir im Kopf vor?
Also wir haben ja relativ viele Wettkämpfe, gerade als Sprinter versucht man halt immer wieder mal in die Geschwindigkeit zu kommen. Vor so normalen Wettkämpfen mache ich ja so ein bisschen Erholung, so 2-3 Tage. Aber wenn man dann halt auf so Olympischen Spiele oder auf so die Olympischen oder WM, EM, Quali-Wettkämpfe hinarbeitet, die meistens nur so im Frühjahr sind, so April, Mai, dann hat man eine lange, harte Trainingsphase hinter sich und hört dann mehr oder weniger so ein bisschen abrupt auf. Und macht dann so 2-3 Wochen wirklich eine ganz Erholungsphase, wo der Körper
vor dem Wettkampf dann.
Genau, wo der Körper dann halt komplett regeneriert, kein Krafttraining mehr, was sehr, sehr lange immer in den Beinen sitzt, mhm. Vor allen Dingen. Und ja, erholt sich dann wirklich. Und das Ziel ist dann wirklich, sich komplett zu erholen, ohne irgendwie abzuschlaffen und fett zu werden. Also, ne, wenn man dann fällt man ja an.
Gehen lassen,
ja,
sich
nur, ohne sich gehen zu lassen, klar, immer mit dem Fokus. Aber dass man dann halt trotzdem wirklich sich erholt, wirklich immer versucht, die 9-10 Stunden irgendwie zu pennen am Tag und wirklich sich auch irgendwie dann ja mental so ein bisschen gut gehen lässt. Und dann, dass man dann halt wirklich frisch und fit auf dem Startblock steht.
Schaffst du das so? Weil wenn ich mir so vorstelle, okay, ich weiß, in ein paar Wochen steht jetzt etwas, ein super krasses Ereignis wie die Olympischen Spiele an. Und ich glaube, bei mir wäre das eher so, dass ich mir so denken würde, so Wochen vorher, okay, jetzt, gerade jetzt, wo es so wichtig und entscheidend ist, so einen auf lazy machen und zurücklehnen, ist es nicht irgendwie so ein bisschen paradox, also für den Kopf erstmal?
Hm. Ja, man trainiert halt ja weiterhin und so. Wir trainieren ja trotzdem in dem gleichen Pensum. Und du bist ja gerade vor den Olympischen Spielen ist man ja mit einer Truppe unterwegs, also in so einem Vorbereitungscamp, so von 2-2,5 Wochen, wo man eigentlich dann die ganze Vorbereitung, dieses ganze Runterkommen, haben wir dann jetzt im Falle der Olympischen Spiele 2016, da waren wir dann in Florianopolis im Süden von Brasilien und hatten da auch unseren eigenen Koch dabei, der uns dann halt bekocht hat, der dann auch immer darauf geachtet hat, dass das ne, immer gesund ist, vielleicht auch ein bisschen ja, Kohlenhydrat, Kalorien reduziert ist und dass es halt einfach keiner wirklich dann eine Chance hatte, wirklich nach oben auszuweichen. Auch vor allem gewichtstechnisch ist oft dann halt immer ein Problem.
Es dreht sich ja trotzdem alles noch weiterhin.
Genau, um den Sport. Du hast ja die ganzen Leute um dich herum, dann kriegst du Medienanfragen, Interviews. Dann wird das ja gerade in so einer Randsportart wie Schwimmen, ist das wirklich nur vor den Olympischen Spielen alle 4 Jahre, wo das dann wirklich so extrem wird und dann merkt man, dann ist das eine ganz andere Anspannung, weil die Erwartungshaltung dann auch relativ stark kommt auf einmal auch in der medialen Präsenz von außen, von der Familie. Ne? Das ist gar nicht bösartige Erwartungshaltung, so natürliche Erwartungshaltung. Ne? Wir möchten, dass der jetzt cool ist und dass er möglichst abrufbereit ist. Und das passiert innerhalb des Teams natürlich auch. Also es ist ein relativ großes Team, es hat Physiotherapeuten, Ärzte und so weiter dabei. Und alle sind halt schon so davor fokussiert und haben alle so ein Auge, so unterbewusst, alle einen Visier so ein bisschen, hat man das Gefühl.
Wie gehst du damit um, wenn du jetzt... Du hast gerade schon gesagt, okay, die Augen sind komplett auf dich gerichtet und alles dreht sich quasi in dem Moment um dich und du weißt, du bist die Person, die jetzt leisten muss. Alle haben super viel Zeit und Energie auch in dich reingesteckt und auch Geld ja auch sicherlich investiert. Was macht das so mit dir psychisch?
Ja, also das hört witzigerweise 2016 noch so ein bisschen anders, weil da war mir das noch nicht so bewusst, da war ich... Bei meiner ersten Maßnahme, meiner ersten Erwachsenenmaßnahme, ich bin da relativ schnell in diesem Jahr halt durchgestartet, mit diesem deutschen Rekord auch in eine mediale Präsenz gekommen.
Du warst 20 zu dem Zeitpunkt.
Genau, weil ich 20 hatte, das Jahr davor hatte ich einen 6-monatigen, also 2-mal 3-monatigen Ausfall mit einer Herzbeutelentzündung und dann wieder elendige, ach, keine Ahnung, so Fieberschübe und solche Sachen. Und dann habe ich dann echt auf Verbandsarztraten hin 2-mal 3 Wochen ausgesetzt und kam dann quasi aus dem Nichts halt wieder, also hoch und Deswegen war das so für mich alles so ein bisschen neu und so ein bisschen dusselig, bin ich halt durch die Gegend geeiert, weil dann hat man natürlich auf einmal mit den Leuten, die man so ein bisschen ja schon verfolgt hat und beobachtet hat, auf einmal ist man in einer Mannschaft, dann ist man natürlich auch irgendwie jetzt nicht King Dingeling auf einmal. Ja, und ne, dann guckt man sich ordnet und sich unter, beobachtet das Ganze und deswegen war das noch alles so ein bisschen ja neu und frisch und dann bin ich da relativ unbeherzt dran gegangen. Aber wenn man das jetzt so ein bisschen Jahre mitgemacht hat und verfolgt hat, dann ist es halt schon ein anderer Druck. Ne? Und in den letzten Jahren war ich auch auf 100 Meter Kraul, 50 Meter Schmett, hier und da 50 Kraul auch, ja auch weiterhin in der deutschen Spitze unterwegs und dann ist natürlich eine andere Erwartungshaltung da, als wenn man plötzlich irgendwie von oben hochkommt, der Jäger ist und auf einmal ist man der Gejagte.
Ja, das stimmt. Am Anfang realisiert man das ja oft gar nicht so, was das jetzt bedeutet und die Leute haben noch gar keine Erwartungen, weil sie dich nicht kennen und dann jetzt bist du schon quasi mit dabei gewesen und jetzt sind die Augen natürlich noch mal mehr auf dich, dass du dann Leistungen bringst, ne?
Ja. Genau, und das ist halt dann was ganz Ungewohntes und da muss man erstmal klarkommen auch, ja.
Ja, glaube ich dir. Aber generell, was war das für ein Gefühl für dich, als du erfahren hast, okay, Olympia 2016, ich darf mit dabei sein, das ist ja quasi das große Ziel doch auch als Sportler, oder?
Ja, absolut.
Hast du damit gerechnet?
Nee, gar nicht. Und das war halt das, also ich habe es selber nicht damit gerechnet. Also die Trainingszeiten waren zwar alle gut, aber ja, damit fängt man auch irgendwie wenig an. Man denkt sich nicht viel dabei. Und dann bin ich halt auch, ja, ich kann es relativ gut noch. Es waren deutsche Meisterschaften. Wir hatten das ja bei einem Wettkampf und ein Rennen quasi Vorlauf war okay. Und das Finale musste halt sitzen. Und ja, bin ich auf so einer Außenbahn quasi ein bisschen mehr oder weniger dann auf Platz 1 geschoben. Weil auf der letzten Bahn, auf den letzten 5 Metern quasi, bin ich dann nochmal vorbeigezogen und bin da auf Platz 1 geschwommen und habe dann Paul Biedermann, der jahrelang auf 200 Kraul dominiert, halt Weltrekordhalter seit 2009, ist auf verschiedenen Strecken. Steffen Deible, der auch Weltrekordhalter ist auf verschiedenen Strecken und war auf einmal vorbeigezogen und war so, oh, geil, das ist schon krass und mittlerweile bin ich auch mit Steffen sehr gut befreundet und so. Das hat sich auf einmal so schlagartig auf einmal alles gedreht und das ist natürlich super cool. Und das kann man ja gar nicht so beschreiben, dass man auf einmal in seinem Mikrokosmos von irgendeinem Krümel in der Ecke auf einmal irgendwie mit oben dabei ist.
Auf einmal schwimmt man mit seinen Idolen und ja glaube ich dir. Und ja, die Spiele an sich laufen ja bekanntlichermaßen immer unter dem Motto, dabei sein ist alles. Würdest du das auch so unterschreiben oder ist da doch das Ego manchmal so, okay, wenn ich jetzt dabei bin, dann möchte ich auch gerne was abräumen oder ist einfach wirklich nur, genießt man das einfach nur in dem Moment dabei zu sein?
Im ersten Jahr habe ich es einfach nur genossen, also 2016, das war wirklich einfach nur, okay, dabei sein ist cool, das war total überraschend, ab jetzt gilt genießen. Was auch die im Endeffekt ja auch die psychologisch einfachere Einstellung ist, wenn man das sagt und bevor man sich, ne, wenn man relativ drucklos an die Geschichte drangeht. Jetzt ist natürlich so, okay, jetzt hat man Jahre verfolgt, waren jetzt auch nicht die erfolgreichsten Jahre meinerseits, also ich habe noch meine Bestzeit aus 2016 stehen und jetzt erwartet man trotzdem, okay, jetzt muss es irgendwann platzen, jetzt muss man irgendwann wieder der Schritt nach vorne kommen und das ist natürlich was anderes. Jetzt ist dabei sein, ist alles, ist zwar nett, aber eigentlich nicht mehr das Ziel, sondern es ist dann, okay, ein Finale ist schon schon der Anspruch in einem Einzelrennen. Mit der Staffel haben wir da, glaube ich, auch ganz gute Chancen, wenn alle so ein bisschen auf dem Niveau bleiben, wie sie es waren. Also das ist dann schon noch ein anderes Ziel jetzt auf jeden Fall.
Ja, stagnieren ist ja generell immer doof als Sport oder klar. Überall. Ne?
Immer, ja.
So, das ist frustend. Wenn man nicht weiterkommt, lässt die Motivation dann auch nach, weiterzumachen. Vor allen Dingen 2016 war ja für euch als deutsches Schwimmteam, zumindest wurde das so in der Presse breitgetreten, nicht so erfolgreich. Du sagst doch gerade schon selber, okay, du stehst immer noch auf deiner aktuellen Bestzeit und kommst da an der Stelle nicht so weiter. Wie gehst du generell damit um, also mit Rückschlägen und wenn es mal nicht so läuft, wie man vielleicht auch erwartet hat?
Ja, das 2016 war vielleicht ein bisschen unfair, weil natürlich die paar Medaillenkandidaten, die es halt, ja, von denen man alles erwartet hat, ne, eben Paul Biedermann, Marco Koch und von denen man es halt, aber die haben halt eben nicht, aber es gab halt eben auch so ein paar, eben inklusive Medien, die neu Bester geschoben sind, auf einmal im Semifinale standen. Unsere Staffel ist auf einmal wieder ins Finale vorgedrungen. Das war natürlich ein anderer Standard aus den 2000ern, da war natürlich starke deutsche Schwimmmannschaft, aber es war wieder ein Schritt nach vorne und das wird dann ein bisschen unfair. Ja, breit getreten. Aber deswegen war das Jahr für mich kein Fehltritt, sondern ein sehr, sehr gutes Jahr. Und in den letzten Jahren, ja, da gab es jetzt so ein paar Momente, wo ich sage, okay, scheiße, das ist jetzt ein bisschen kacke. Ich hatte mich 2018 vor der EM am Rücken verletzt beim Umsetzen, bin ich so nach hinten weggefallen mit der Stange.
Weil wobei
ich so
du unbedingt, doch auch Bronze geholt
genau.
hast.
Genau, ja. Das war eine sehr, sehr schwierige EM. Also ich habe immer wieder, ich lag jeden Tag eine Stunde bei unserem Chefphysiotherapeuten, der mir da echt die ganze Zeit den Rücken behandelt hat, der sich selber die Hände kaputt gemacht hat, obwohl der seit ja bestimmt ja doch 40 Jahren im Beruf ist. Man das hätte er noch nie gehabt. Auf einmal hatte mir die Daumen und die Hände weh, weil der Rücken einfach ganz dazu gemacht hat und ich konnte halt kein Rennen. Also ich wusste, dass ich sehr schnell bin, aber ich komme beim Start, bin ich nicht runtergekommen und so. Und ich so, kacke, das war immer so, das war eigentlich das, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kommt's, jetzt knallt's. Das kam halt nicht und dann war das halt sehr, sehr anstrengend, weil man denkt immer, jedes Mal gehst du abends ins Bett und sagst, okay, kacke, das war es nicht und warum, ne, das ist so frustrierend.
Man will so, innerlich denkt man sich so, man brennt dafür und irgendwie körperlich lässt es der Körper aus welchen Gründen auch immer dann in dem Moment nicht zu.
Genau, und das ging halt aber auch weiter, weil dann hatten wir unseren letzten Tag und dann ist immer die Lagenstaffel, das ist immer das Highlight so eines Wettkampfes, der so 7 Tage, 8 Tage verläuft. Und dann hat mich der Cheftrainer auf die Bank gesetzt. Normal war ich für die Krautstaffel gesetzt und also für die Lagenstaffel auf der Krautposition, auf der 4. Position gesetzt. Und dann wurde ich aber quasi auf die Bank geschmissen und da habe ich so, ey, kacke, ey, das kann nicht sein. Und dann hat man nochmal einen Tag Pause gehabt, bis das Finale war und dann habe ich nochmal alles gemacht und gesagt, okay, jetzt, ich will das schwimmen, ne? Setz mich ein, ich bin dabei. Und da dann total in so einer Zone, also ich kann mich gar nicht an das Rennen selber mehr erinnern, weil ich so weggetreten war quasi, ich war so dabei in diesem Rennen, war es halt ein richtig gutes Rennen und ein richtig guter Abschluss. Und das hat mir auch so, es gibt dann gewisse Lehraspekte nochmal mit, ne? So, selbst wenn es richtig kacke läuft, es kann immer, selbst innerhalb von 24 Stunden nochmal einen Riesensprung geben, weil es halt oft immer dieses der psychologische Aspekt immer ganz, ganz enorm ist bei so einem Wettkampf.
Ja, glaube ich. Was geht dir so durch den Kopf, während du auf dem Startblock stehst, wenn du gerade davon sprichst, dass es so ein psychologisches Ding ist? Was sind da deine Gedanken? Kannst du dich da überhaupt dran erinnern oder ist es einfach nur so in dem Moment, keine Ahnung, und danach ist es einfach dann vorbei oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das Beste ist, wenn man sich nicht dran erinnern kann, weil dann war man wirklich weggetreten, da war man wirklich in dieser bekannten Zone, ne? Also wirklich in diesem Moment drin und aber um da reinzukommen und so ein bisschen, ja, nicht sich von Äußerlichkeiten beeinträchtigen, so, was macht der andere, ne? Warum steht der immer noch gerade, warum bin ich schon unten und hab die Hände am Block und so, es gibt ja ganz viele so, kannst dich ja mit allen möglichen Kack beschäftigen, warum ruft der da hinten, ne? Oder warum quasselt der Reporter immer noch oder was auch immer. Ja, und dann ist man einfach dabei, okay, jetzt, ne, wie mache ich meinen Start? Man konzentriert sich auf diese kleinen Sachen, okay, hab ich Druck auf den Fersen, auf den was auch immer, ne? Du kannst ja ganz viele technische Komponenten so in den ersten paar Sekunden des Starts und dann ist man irgendwann drin und dann muss es von alleine fluppen und dann ist man eigentlich nur bei sich, wenn man sich halt von Äußerlichkeiten halt irgendwie beeinträchtigen lässt, was macht der und wie sieht es bei dem aus und dann ist man halt schon verloren.
Ja, ist einfach total wichtig, dass man den Fokus da vollkommen dann auf sich setzt und nicht sich da irgendwie ablenken lässt. Aber nochmal kurz zum Thema, du hattest jetzt gerade eben schon ein paar Mal angesprochen, dass du auch des Öfteren mal verletzt warst und was genau hattest du schon alles so für Verletzungen, inwiefern hat dich das beeinträchtigt, wann musstest du mal wirklich längerfristig ausfallen?
Ja, ich hatte so ein paar, ich habe jetzt nichts Schwerwiegendes gehabt. Mhm. Ich meine, das kommt beim Schwimmen auch Gott sei Dank sehr, sehr selten vor. Wir haben halt eben nicht so eine...
Das ist ja wirklich eine schonende Sportart.
Genau, wir haben jetzt nicht so eine krasse Impact-Sportart. Mhm. Wir haben halt eine hohe Überlastungssport. Also wir sind halt sehr viel im Wasser unterwegs, haben eine sehr monotone, einseitige Bewegung für die Schulter. Das sind so die klassischen, sind halt so Überlastungs der Sehnen und Bänder um die Schulter herum. Das sind so die Klassiker, die sich dann so eine Woche strecken. Da muss man halt regelmäßig zum Physio. Das klappt dann auch immer ganz gut. Dann ist es auch weg. Ich hatte, wie gesagt, bei diesem Fußballspielen habe ich mir mal ein Band gerissen und angerissen und irgendwie ist mit dem Fuß nochmal drumherum. Dann ist mir das letztes Jahr nochmal passiert, aber nicht so schlimm, nur ein Band angerissen, gerissen. Das war aber auch nicht so schlimm. Das geht dann auch immer relativ schnell weg. Ich hatte halt das Nervigste war wirklich diese Herzbeutelentzündung, weil es dann halt, mich wirklich 8 Wochen wurde ich kardiologisch halt rausgenommen und gesagt, okay, du darfst jetzt nichts machen, leg dich am besten hin, stress dich nicht in der Schule, ne Quatsch,
jetzt habe ich einen Zeit. beim Training.
Nee, Schule war schon raus, nee, warte, genau, Uni war dann, ne? Stress dich nicht in der Uni, geh nicht in die Uni, ne, mach einfach, halt einfach alles ganz entspannt rein und mach einfach quasi nichts und da ich halt eben genau vorher aus der Schule raus war und so, war das halt ein schön warmes Leben, hat ja nichts zwingend zu tun.
Ja, das stimmt.
Und dann hatte ich verschiedene Sachen, so ein Klassiker, so Blinddarmentzündung, so raus, das war auch schon ein paar Jahre davor. Pfeifrisches, das hat mich in der Jugend immer weggeworfen, so immer wieder Fieberschübe. Aber wie gesagt, also wir sind im Schwimmen sind wir halt echt glücklich, dass wir das haben. Wir sind aber auch super, ja, anfällig eben für so Bändergeschichten. Also wir gehen halt eigentlich nicht laufen, weil wirklich Schwimmer sind an Land ja so ein bisschen stereotypisch schwach unterwegs.
Ja, ärgerlich, dass dann auch mal so eine Verletzung in der Freizeit dann unbedingt passieren muss. Ne? Wie ist das so nach der Verletzung? Wie kommt man da so ins Training rein? Wie ist das so mit der Motivation, wenn man jetzt so 8 Wochen lang aussetzen musste, wieder ins Training reinzufinden, so auch mental?
Ja, das war halt eben bitter. Das war natürlich sehr bitter, weil halt eben 2015 mit so einem Herzbeutel, wo das dann lange Zeit... ja, diese Spiele halt schon. Ich habe in einer Trainingsgruppe trainiert, wo alle auf die Spiele hintrainiert haben. Da waren deutlich ältere Sportler eben auch dabei. Deswegen war das immer im Fokus und im Vordergrund. Und dann bist du da raus und das ist okay, 8 Wochen. Und dann haben wir Ursachenforschung betrieben. Und habe ich gesehen, okay, meine kompletten Nasennebenhöhlen sind zu. Und, ne, und verschiedene Sachen bin ich dann nochmal operiert worden. Und das hat dann nochmal 4 Wochen alles nach hinten rausgezögert. Aber wir hatten auch einfach dann die Zeit, weil da die Saison eh gelaufen war. Wenn man halt im Januar, Februar komplett raus ist, dann fehlt einem einfach die Grundlage. Und dann ging es aber überraschend schnell wieder dann rein. Und ich hatte das halt aus diesen Zeiten davor, so pfeifrisch und so, weil dann wirklich eine Woche raus bist, Fieber hast und dann fängst du wieder von vorne an. Dann bist du also 3 Wochen trainiert, 4 Wochen trainiert und dann fängst du wieder von vorne an. Das war halt schon auf einem Niveau, wo Jugend-Europameisterschaften eine Rolle spielen, Jugend-Weltmeisterschaften eine Rolle spielen, Jugend-Olympische Spiele eine Rolle spielen. Also es war auch schon, ja, schon auch ein Profisport in dem Alter, aber halt eben mit zwischen 16 bis 18. Also der Fokus war auch mit dem gleichen Trainingsbund, wenn nicht sogar mehr, auch schon auf jeden Fall da. Und das war auch schon eine sehr frustrierende Zeit und es hat auch super genervt. Aber man gewöhnt sich da irgendwann dran und man kommt dann irgendwann in den Tritt. Und mittlerweile habe ich das wirklich so einstellen können und du fängst halt immer an mit dieser Selbstoptimierung. Woran liegt's? Was kann ich besser machen? Warum werde ich immer krank? Und dann fängst du an. Und mittlerweile habe ich das ziemlich gut drauf und weil es auch schon...
Ist ja, man auch präventiv dann dagegen.
Genau, und hat das mittlerweile echt gut in den Griff. Und du fängst halt immer mit diesem Sport bisher immer nur am Selbstoptimieren. Was kann ich noch besser machen? Kann ich besser schlafen? Kann ich besser essen? Kann ich besser trainieren? Kann ich, ne? Und ja, das ist halt eben das, womit man sich so eigentlich den ganzen lieben langen Tag beschäftigt.
Wird das nicht irgendwann so zum Zwang, so immer dieses Selbstoptimieren und also glaubst du nicht manchmal, dass das schon crazy Ausmaß annimmt? Also ist das noch gesund?
Ja, ich glaube, Leistungssport in der Hochform ist nie wirklich gesund. Ja. Aber dieses Thema Selbstoptimierung, das ist auch was Spaß macht, weil du guckst halt immer, okay, hier kann ich noch was machen? Bin ich gerade zu speckig? Bin ich gerade, trainiere ich genug? Esse ich genug? Esse ich zu viel? Es gibt halt diese paar Parameter, die man immer gucken kann. Dann fängt man an, noch mit so Gadgets rumzuspielen, mit so einem Fitnessarmband, so was Beste und guckt man, okay, was ist das Beste auf dem Markt? Und dann fängt man damit an, sich halt weiter, ne? Wie schlafe ich? Wie ist mein Schlaf? Das ist halt so eines der wichtigsten Dinge auch ja für jeden eigentlich, ne? Der Schlaf. Dann liest man sich da so ein bisschen rein und also kann halt mit sich sowas super beschäftigen und das macht auch irgendwo Spaß und das kann man auch immer aufs normale Leben auch übergreifen und überbeziehen.
Ja, vor allen Dingen, wenn man dann ab und zu mal wieder so ein Erfolgserlebnis hat und auch merkt so, ey, selbst diese Kleinigkeiten wie mehr Schlafen bringen dann doch vielleicht die entscheidende Sekunde so am Ende, ja, glaube ich dir, aber so zum Thema Pause nochmal zurück. Und zwar, ja, hast du dich ja jetzt auch durch die kleineren Verletzungen immer so ein bisschen auch dran tasten können. Wie ist das so mal auszufallen? Wie ist das aktuell wegen der Corona-Situation? Hattet ihr zeitweise Pause? Wie ist das? Habt ihr aktuell Training? Ist das Training weniger? Ist das Training anders? Was geht da im Moment so ab bezüglich des Trainings und Corona?
Ganz am Anfang letzten Jahres im März, da war ich gerade in San Diego im Trainingslager bei guten Freunden und habe dann mit denen mittrainiert und dann ging es auch da schon los und dann konnten wir da halt auch nicht mehr trainieren, waren da auch mehr oder weniger eingesperrt für ein paar Tage, dann wurde unser Rückflug hin und zurück gestrichen und dann war auch zu Hause dann erstmal 2 Wochen Pause, also dann durften wir nicht ins Bad, bis die Profifußballer Stress gemacht haben. Ich meine, das ist ein Vorteil, wenn man in so einem Fußballland lebt, mit einer relativ starken Macht und die haben dann immer gesagt, hey, ne, wir sind auch Profis, wir machen das ist quasi unser Beruf und wir wollen gerne trainieren. Und dann konnten wir uns halt relativ anschließen, dann wurde das halt auch auf die Nicht-Fußballsportarten ausgeweitet. Und das war natürlich für uns das Glück und dann konnten wir nach 2 Wochen wieder ins Bad mit so einer Sondergenehmigung, mussten halt Abstand halten und so. Und deswegen hatten wir auch eigentlich nie...
Die 2 Wochen geht ja wirklich.
Ja, also, das war auch, weil wir auch keine Wettkämpfe mehr in dem Jahr hatten, war das quasi wie so eine verfrühte Sommerpause im April. Deswegen haben wir jetzt im Sommer nur 1 Woche gemacht. Genau, und dass wir halt einfach seitdem aber auch ganz normal durchtrainieren können und also am Anfang noch ein bisschen reduziert, da waren wir nur einmal am Tag im Schwimmbad selber. Aber seit das ist Mai, Juni sind wir ganz normal wieder im Training und haben da auch gar keine Ausfälle mehr gehabt. Ja, wir wissen halt noch nicht ganz, worauf wir trainieren, weil die Olympischen Spiele sind halt immer noch nicht sicher. Es ist halt ein unfassbar riesiges Event. Und allein jetzt in diesem ganzen Abspeckung, die es jetzt schon gibt, also maximal 4 Tage vorher anreisen, 48 Stunden nach Wettkampfende abreisen.
Das ist halt die Frage, kann man so dieses Feeling dann überhaupt mitnehmen?
Auch, ja, ne? Und das sind halt schon sehr traurige Spiele, wenn man das so hört, weil das viel diese Atmosphäre dieser Olympischen Spiele, dieses verloren Mythos geht, ne? geht. Ja, genau. Und das ist, klar, es sind sehr, sehr kommerzielle Spiele mittlerweile geworden, aber auch zum gewissen Benefit aller Sportarten, gerade die halt eben im Schatten des Fußballs stehen, weil der Fußball extrem, extrem kommerziell geworden ist und sehr, sehr viel Geld und Werbung einfordert, muss halt irgendwie der Kontakt halt bleiben. Und es bleibt aber für den Athleten immer noch ein krasses Erlebnis. Wir waren in Rio, haben wir echt super viel im Dorf zusammen machen können und so. Das war echt, das Ganze drumherum ist so das eigentlich, was die Spiele ausmacht. Das Becken ist halt das Gleiche quasi. Im Endeffekt, ne, wenn du im Wasser bist, dann fühlt sich alles gleich an. Aber das drumherum ist halt das, was es ausmacht.
Mit den anderen Sportlern, alle aus unterschiedlichen Ländern, da Kontakte zu knüpfen.
Genau, ganz viel Kontakt.
Presse,
es geht halt, es geht halt nur um Kontakt. Ja. Es geht halt nur auch um die Fans. Es geht halt, das ist halt was die Olympischen Spiele abhebt von der Weltmeisterschaft, dass man halt eben diese krasse Aufmerksamkeit am Beckenrand halt hat, ne, und volle Stadien hat, durchgängig schon morgens früh um 9, dass man halt mit 1000 Leuten quer durch die Nation trifft, und wenn das halt nicht so zugesagt wird, dann ist das auf jeden Fall schon mal schade. Also das ist schon mal sehr, 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 sehr doof, und nicht alle können auch jetzt trainieren, und in manchen Ländern sieht es ja noch bedeutend schlimmer aus. Ja, dann schwingt auch immer so ein leichter, ja, so eine leichte Brise mit, ne? Das ist jetzt auch vielleicht nicht alle waren 100% am Start, ist man wirklich der Weltbeste jetzt, ne? Ist natürlich so, wenn man gerade als Leistungssportler hat immer den Anspruch, alles möglich gleich zu halten, wirklich sich mit den Besten messen zu können, und ja, dann ist das halt schon so ein bisschen so, ja, weht da so ein,
ja, so ein halt
blöder
so,
Wind mit.
So ein bisschen vergleichbar auch vielleicht so mit dem mit den Leuten, die jetzt gerade Abitur machen. So wird das dann gleich gewertet, und ist es hinter Corona-Abi und Corona-Gold, ne, gewesen? Ja. Oder war es halt wirklich so unter den gleichen oder ähnlichen Bedingungen wie sonst auch? Aber da hast du ja auf jeden Fall Glück, dass du ja auch bei den letzten Spielen ja dann schon dabei warst, so einmal das echte Olympia-Feeling mitmachen konntest. Aber hältst du es für wahrscheinlich, dass ja Geisterspiele, wie sie gerade im Fußball stattfinden, also Schwimmen vor leeren Rängen stattfinden? Und was hältst du davon?
Ich finde es super schade, aber auch absolut verständlich auf der anderen Seite. Ne? Also, man darf das Virus ja auf keinen Fall auch unterschätzen. Und ich meine, da hängen auch zahlreiche Menschenleben dran. Meine Freundin ist Krankenschwester auf einer Intensivstation. Ne, das ist schon kacke, ne? Und das ist schon was ganz anderes als eine normale Grippe, und das erfährt man dann schon so ein bisschen, wenn sie das so erzählt, und die haben halt jeden Tag, kriegen die Patienten rein, und das ist halt, das ist auch, ne, deswegen darf man das auf keinen Fall irgendwie unterschätzen und den Sport dann in den Vordergrund drängen, aber es wäre trotzdem schade für das Event an sich, und aber anders als eine Geisterspiele kann ich mir auch gar nicht anders vorstellen mit den Zahlen weltweit. Und klar, es ist Sommer, klar, die Zahlen werden auf jeden Fall nochmal ein bisschen runtergehen, aber nicht auf jedem Kontinent ist Sommer, und dann geht es auf der anderen Seite wieder hoch des Planeten vielleicht, und dann müssen wir abwarten.
Ja, einfach unter dem Aspekt, dass es ja so international auch ist, also vergisst man halt immer wieder, dass ja dann wirklich wieder alles auf einen Haufen zusammenkommt, ist halt dann die Frage, inwiefern muss das sein, um welchen Preis halt dann am Ende des Tages, ne? Du sagtest ja auch gerade, als Sportler, wie ist das mit Corona und der Angst davor? Also ihr gehört ja generell nicht zur Risikogruppe, weil ihr halt einfach alle erstmal sehr, sehr jung seid, aber trotzdem möchte man sich da ja nicht so eine Infektion holen, weil es auch gerade die Lunge belastet, die Lunge hinterher vernarbt, und ich kann mir vorstellen, gerade als Schwimmer ist es auch wichtig, ein gutes Lungenvolumen zu haben. Hast du Angst so vor Corona?
Angst nicht, aber halt Respekt schon. Also das ist ganz klar. Also auf jeden Fall schon mal praktisch, dass meine Freundin sich jetzt hat impfen lassen können, weil da auf jeden Fall auch ein Fenster der Möglichkeit besteht, dass das durchdringen kann. Mein Papa hatte es, und das hat ihn auch mega mitgenommen. Er ist jetzt klar auch nicht mehr jung, aber ja, das war schon krass. Also das hat ihn dann noch schon auf, ziemlich von den Beinen geholt, auch für mehrere Wochen noch, war dann immer schwierig, nochmal eine Runde spazieren zu gehen oder mal hochzufahren. Musste sich trotzdem noch ein paar Wochen lang jeden Tag Mittagsschlaf machen, was er sonst nie gemacht hat. Deswegen ist auf jeden Fall der Respekt da. Die Angst ist halt, ja, verhältnismäßig würde ich mal sagen, wenn man sich das jetzt so ein bisschen in Relation packt, wie viele Zahlen, ne, wie viele Leute sich insgesamt infiziert hat, wie wahrscheinlich ist es, sich zu holen. Und ich bin halt super vorsichtig in meinem Rahmen, aber muss halt trotzdem einkaufen gehen. Ne? Also ich versuche halt alles Mögliche so drumherum zu vermeiden, aber jetzt eine Angst habe ich jetzt nicht, aber halt Respekt auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, Angst ist generell nie ein guter Weg, nee, weil es einen dann doch irgendwie behindert und dann psychisch zu sehr belastet. Deswegen, ja, ist halt einfach, wie du sagst, Respekt, denke ich, der beste oder einfachste Weg, da trotzdem kontinuierlich weiter zu trainieren, weiterzumachen, weiter am Ball zu bleiben, aber eben nicht das aus den Augen zu verlieren, ne, was gerade aktuell um einen herum passiert. Wie ist das so mit der Motivation, mit dem Wissen, okay, gerade, wie ist das, also aktuell finden keine Wettkämpfe statt, ne? Wenn du so weißt, okay, ich trainiere jetzt, weiß aber nicht wirklich, wann ist der nächste Wettkampf. Es werden sicherlich irgendwann früher oder später wieder Wettkämpfe stattfinden. Ich denke, das ist uns allen klar, aber wenn du so überlegst, so, du hast kein konkretes Ziel, auf das du gerade hin trainierst.
Ja, das ist in der Tat ein bisschen knifflig. Wobei ich halt auch gesagt habe, ich bin halt immer an der Herausforderung interessiert und das ist, ich bin halt nie an der Herausforderung interessiert. Ich versuche halt nie auf eine Platzierung zu schielen, sondern eine Platzierung kann ich nicht bestimmen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Fünfter bin oder ob ich Dritter werde mit der Zeit oder gar nicht erst ins Finale komme oder wie auch immer. Ne? Das kann ich gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, okay, ich möchte die Zeit erreichen. Ich möchte, das kann ich bestimmen. Ich kann mit verschiedenen Komponenten arbeiten. Ich kann besser, was auch immer, ne? Hatten wir alles, schlafen und so weiter. Und kann mich halt selber auf das Niveau pushen, aber mehr kann ich auch nicht machen. Und das, ja, das steht bei mir immer im Vordergrund. Ich sage, okay, ich kann halt wenigstens noch eine Zeit aus mir rausholen, selbst wenn jetzt keine Olympischen Spiele oder keine großen Wettkämpfe stattfinden. Ich habe ja in dem Sinne nichts verloren, weil ich halt mich auf ein gewisses anderes körperliches Niveau dann hoffentlich gebracht habe.
Also ist der Wettkampf dann gar nicht so zwingend notwendig für die Motivation oder weil du jetzt einfach im Hinterkopf hast, okay, auch wenn ich mich jetzt nicht mit anderen messen kann, dafür messe ich mich halt in dem Sinne dann mit mir selber und versuche aus mir trotzdem das Maximum rauszuholen und Leistungen zu erbringen. Ja. Also habe ich das so richtig verstanden?
Genau. Ja, es ist natürlich trotzdem schwierig, ne? Also weil Sponsoren und so weiter, die sehen halt nur die, oder klar, verständlicherweise sehen die halt nur das, was im Wettkampf stattfindet, das, was medial wirksam ist. Ja, das ist natürlich auch für die dann auch hart und gerade im Schwimmsport, schwimmen darf gerade keiner, ne? Und das ist halt auch für die Schwimmartikelhersteller auch immer extrem, extrem schwierig und alle Unternehmen, die im Sport tätig sind und da geht auch dann halt eben die Finanzierung, die Sponsoren halt ein bisschen flöten und das ist halt auch natürlich unoptimal, aber im Sinne der Motivation über rein aus der sportlichen Perspektive her ist das natürlich dann, kann man sich darüber noch motivieren. Also das klappt dann schon, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe heute ins Training, damit ich in 5, 6 Monaten, was auch immer, halt richtig schnell bin.
Jetzt vielleicht im privaten Rahmen, was, also so die Wettkämpfe ist sicherlich ein Ding, das du vermisst, aber was vermisst du sonst noch so aktuell aufgrund der Pandemie, was dich so beeinträchtigt, vielleicht auch im Alltag?
Ja, es ist halt immer so dieses Entspannte mal zum Freund fahren oder zu Kollegen fahren oder zu Leuten, mit denen man halt eben nicht trainiert und mal kurz ja einen Kaffee trinken geht. Also das ist ganz, also diese lapidaren Dinger. Mehr mache ich ja auch eigentlich nicht im Alltag, weil halt eben Training bestimmt Alltag. Wir werden zwar auch jetzt deutlich mehr unterwegs in Trainingslager und so weiter, das vermisse ich jetzt aber auch mal eine Zeit lang nicht. Immer Koffer packen, Koffer auspacken und so weiter und dann weiter zum nächsten Wettkampf fahren. Jetzt setzt sich alles in Grenzen. Ja, was mir jetzt so ziemlich genervt hat, war über Weihnachten halt in meiner Familie. Ich habe noch 4 Geschwister, alle mit Partner und so weiter. Und das war natürlich ein super schwieriger Aufwand, dass man das irgendwie alles sicher ist. Meine Großeltern Weihnachten halt nicht gesehen, genau, und so weiter. Ja, Großeltern, die werden auch nicht immer älter, auch immer älter. Und ja, das ist halt schwierig, wenn man da halt nicht sehen kann. Und man weiß vor allen Dingen, für die ist das halt super schwer, jetzt nicht rauszukommen, seit Monaten, Wochen halt irgendwie eingesperrt. Und das ist halt so ein bisschen, das finde ich halt extrem, das ist schade und das vermisse ich so ein bisschen aus der Perspektive.
Also du scheinst auf jeden Fall ein Familienmensch zu sein. Deine Familie unterstützt dich ja bestimmt. Ist das so mit der wichtigste Support, den du bekommst? Oder wer unterstützt dich noch so? Wo tankst du vielleicht auch deine Energien?
Ja, meine Familie unterstützt mich und supportet mich, aber es ist jetzt nicht, ja, also wenn ich halt in der Familie bin, dann versuche ich halt alles, was Schwimmen ist, auszublenden, weil das habe ich eh jeden Tag, das ist halt quasi mein Beruf und ich muss halt nicht die ganze Zeit über meinen Beruf oder das soll auch nicht immer im Vordergrund stehen, weil dann ist man auch, ja, es klingt jetzt immer so blöd, aber dann ist man auch irgendwie Mensch oder was anderes als nur Sportler, ne? Man definiert sich ja nicht nur rein über den Sport und dann ist es auch ganz schön, wenn das Schwimmen und der Sport einfach mal komplett ausgeblendet wird und man nicht nur über dieses Thema Sport, womit man sich halt so viel beschäftigt, halt reden muss oder und sich unterhält. Ich habe halt drei Neffen und eine Nichte und noch eine Nichte auf dem Weg. Mit denen ist das dann halt quasi die beste Zeit, um abzuschalten, weil mit denen kann man einfach problemlos spielen und die sind also bis zu 5 Jahre alt. Also das ist halt so mein großer Abschaltmoment und deswegen für mich den Sport dann aus der Familie ist das. Ich weiß, dass sie das unterstützen, dass die auch dann zu Wettkämpfen hinfahren, zu den deutschen Meisterschaften, zu Olympia-Quali waren sie da und versuchen auch immer hinzufahren. Meine Eltern supporten mich super, auch so bei jedem im großen Event auch weltweit dabei, in Korea oder in Glasgow auch oder in China oder Brasilien, was auch immer. Aber sonst ist halt in der Familie halt eher...
Der tut mal ganz gut, wenn nicht immer alles nur Sport und Leistung, sondern man da einfach mal so ein bisschen wirklich dann gedanklich abschalten kann. Trotzdem möchte ich natürlich mit dir weiter über den Sport reden. Was würdest du sagen, war dein größtes sportliches Ziel oder was hat dich besonders geprägt während deiner Karriere?
Da gab es einige Sachen, die mich der Sport hat ermöglichen lassen. Also klar, die Olympischen Spiele, das ist immer so, das ist so die Standardanforderung, aber die ist auch einfach, also Olympische Spiele sind einfach mal das große Event, das prägt die Qualifikation auf dem Weg dahin und ja, aber so wirklich geprägt waren wahrscheinlich so diese kleinen Momente, wo ich gesagt habe, boah, Alter, ich bin jetzt fertig, ne? Ich will nicht mehr, so in den Trainingseinheiten, wo du wirklich am Sack bist und wirklich gar nichts mehr kannst und dann gehst aber noch, okay, ich gehe jetzt nochmal den nächsten Schritt und gehe weiter und ne, brech gleich und so weiter und bist wirklich an dieser Grenze, dieser körperlichen und dann da rauszukommen, okay, ich habe es irgendwie doch geschafft und das ist halt schon ziemlich cool, was man da alles machen kann und jetzt habe ich auch angefangen, seit letztem Jahr habe ich auch Covid so ein bisschen genutzt in der Zeit und kam halt eben über den Schwimmen, weil das über das Schwimmen, über den Sport, da werden halt Leute auf einen aufmerksam. Und dann habe ich jetzt mit einem kleinen Verein zusammen, wie Strong for Kids heißen, in Essen. Und da habe ich dann auch die Idee gehabt, so ein bisschen plump durch den Baldnersee zu schwimmen in Essen und halt eben Aufmerksamkeit und Geld zu generieren für wohltätigen Zweck. Vor allen Dingen halt eben für Kinder in Krebssituationen und so weiter. Also denen es halt wirklich richtig dreckig geht. Ne? Und das packt dasselbe, das eigene Leben halt so ein bisschen in Perspektive. Und das war halt wirklich auch so ein richtig cooler Moment, ich gesagt, okay, hier kann ich gerade einen Impact mit meinem Sport machen, nicht so einen egozentrierten Impact. Und das fand ich wirklich, das hat mich so nachhaltig noch so ein bisschen in meinem Gedankengang verändert, wo ich sage, okay, ja, ich mache den Sport, aber ich kann mit dem Sport auch was, also ich mache den Sport für mich, klar, und das bleibt auch immer wahrscheinlich so, aber ich kann auch mit dem Sport was bewegen und wir haben da auch, das war ein großer Erfolg, und konnten da halt einiges machen fürs Uniklinikum in Essen, für diese Kinderkrebsstation. Und das fand ich so wirklich so, ich sag, geht geil, da kann ich auch was Cooles mit meinem Sport machen, was jetzt nicht nur mich betrifft.
Ja, sehr cool. Also so, dass du aus der Negativität, aus der Pandemiezeit heraus ja noch so ein Projekt mit unterstützen konntest. Vielleicht an unsere Zuhörer, wie kann man da vielleicht auch mit das Projekt unterstützen? Also was genau macht ihr da und wie kann man da vielleicht auch seinen Teil zu beitragen?
Ja, das nennt sich Be Strong for Kids. Da gibt es eine super coole Internetseite, da kann man einfach drauf gehen. Das ist auch super einfach, wenn man spenden möchte, da zu spenden und sich einfach nur anzugucken. Es geht vor allen Dingen, geht besonders viel, also besonders aus der Aktion ging jetzt viel raus an diese Kinderkrebsstation im Uniklinikum Essen, diesem westdeutschen Protonen- und Tumorzentrum, wo halt gerade jetzt auch ne, Kinder, die auch wieder auf die Beine kommen, Inklusionskinder immer unterstützen, unterstützt der Verein auch Projekte, also Kinder mit Behinderung, die dann auf Skateboarden wieder quasi auf die Beine kommen, auch dieses, ne, das Mentale auch dabei ist, also super, super nur Range, aber immer mit dem Kinder- und Jugendlichenbezug und da gibt es halt eine Menge zu tun und eine Menge Kinder benötigen noch Hilfe. Wir hatten die Kinder, die Not-Erstaufnahmestelle des Kinderschutzbundes in Essen, wo halt Kinder zwischen, das muss ich mal nachdenken, 4 bis 12 ungefähr, so die Range, glaube ich, hinkommen, die halt verwaist sind, vergewaltigt worden sind. Also wirklich auch so die Schicksalsschläge, die so ganz extrem sind. Und
krass.
Das bleibt halt auch immer bestehen und da ist immer Hilfe notwendig.
Ja, aber mega schön, dass du da auch deine Zeit und Energie reinsteckst. Das war jetzt gerade ein kleiner Exkurs vom Thema, aber finde ich auch mega, mega interessant. Weil ich glaube, gerade so als Profisportler, da liegt der Fokus nun mal auf sich selbst und ja, seine eigenen Ziele zu erreichen. Und da ist es halt schön, wenn man da sagt, okay, ich gehe mit meinen Gedanken vielleicht so ein bisschen out of the box, guck mal, was noch so um mich herum passiert und schau mal, wie kann ich vielleicht auch anderen helfen und anderen motivieren. Und da wäre vielleicht auch, um da jetzt nochmal wieder die Kurve zum Profisport zu kriegen, zum Thema Profisport, wie würdest du sagen, sollte man vom Mindset her, also was würdest du anderen mit auf den Weg geben, wenn sie auch anstreben, Profisportler zu werden? Was sollen die da, also so, was sind vielleicht auch Ängste, wie kann man die überwinden? Weil gerade du selbst hattest ja auch eine sehr, sehr große Angst vorm Wasser, hast es jetzt zu deinem Element gemacht. Was würdest du sagen, wie kann man vielleicht vor der Angst als Profi, also eine Profisportlerkarriere anzugehen, wie kann man damit umgehen und die eventuell überwinden?
Es gibt natürlich immer, also ich glaube, das betrifft immer eigentlich auch das gesamte Leben, ne? Also es gibt ja halt immer alles, das kann man auch, glaube ich, auf alles immer beziehen. Also wir haben immer viel sich selber ehrlich hinterfragen, mache ich genug, ne? Trainiere ich hart genug, mache ich das Richtige, stehe ich dahinter, ne? Selbstoptimierung ist auch wieder da das Thema, damit kann man gar nicht früh genug anfangen, so, okay, schlafe ich genug, ernähre ich mich gesund, keine Ahnung, das fängt mit allem an, man muss jetzt nicht ins Tuning, Feinen und Nutritionists einschalten, sondern das kann man ja auch ein bisschen für sich mit normalem Menschenverstand so ein bisschen abwägen. Und ja, das ist eigentlich immer so der Punkt, ne? So guckst, ist man ehrlich mit sich selbst, ob man wirklich hart genug trainiert. Ne? Viele sagen dann, ach ja, ich mache ja schon genug, aber irgendwie wissen die auch, ja, das reicht auch irgendwie jetzt nicht mehr, um in den Leistungssport zu kommen. Und von daher, das ist eigentlich immer so das Wichtigste, dass man selber weiß, okay, ich trainiere super hart und ich bin wirklich dabei und dann klappt es auch eigentlich immer von automatisch, und Ängste zu überwinden. Das ist immer so ein bisschen schwieriger, klar. Man muss sich ja mal immer nur bewusst sein, dass das Training oder der wichtigste Punkt für einen Wettkampf meist immer 4-5 Monate zurückliegt. Also hat man in der Phase, wo es wirklich hart ist, hat man da auch trainiert, das hat man alles getan, um am Ende quasi die Lorbeeren abzugreifen. Also das ist halt, ne, du sähst erst aus und dann kannst du am Ende erst den Erfolg erwarten. Das passiert halt nicht, wenn du eine Woche vorher anfängst, auf einmal dich gesund zu ernähren oder richtig zu trainieren. Das klappt halt einfach nicht. Und
ja, Kontinuität ist da ganz, ganz, ganz entscheidender Faktor.
Und das muss man sich halt immer bewusst sein, dass es halt eben im jungen Alter geht es meistens noch, aber gerade wenn man älter wird, irgendwann hört das dann auf, halt so leicht zu sein. Und muss man halt wirklich bewusst sein, okay, jetzt ist Januar, im April will ich schnell sein, jetzt muss ich wirklich klotzen und muss wirklich dabei sein, weil nur so klappt es dann am Ende des Tages. Aber das kann man halt auch, wie gesagt, auf alles beziehen. Ne? Wenn man irgendwas erreichen will, man fängt ja auch nicht für eine Uni an, eine Woche vorher zu lernen, vor der Klausur, weil dann weiß man, okay, das kann nur 4-0 werden quasi.
Ja, ich glaube, da ist halt wichtig, so die Erwartungen vielleicht an sich selber so zu schrauben, dass man immer guckt, wo sind meine langfristigen Ziele, was kann ich auf lange Sicht hin erreichen und nicht sich so denkt, ja, jetzt möchte ich gerne Profischwimmer werden und am besten jetzt sofort.
Ja, es ist halt, viele sagen, oh ja, ich könnte ja so viel, aber ach, das ist auch immer so anstrengend, ne? Und das ist halt, ja, es ist anstrengend und das muss sich halt jeder durchbeißen, ne? Und viele werden dann immer so, ja, so ein bisschen weinerlich, so, oh, das reicht bestimmt schon, ne? Und das ist, funktioniert halt im Sport halt nicht, ne? Du kannst halt nicht, weil du weißt halt immer, 3 Türen weiter ungefähr, ne? 3 Bäder weiter, weil es kann auch jemand sein, der gerade das Doppelte gibt, macht, ne? Ja. Und da gibt es so die manchen Top-Leute, die drehen dann halt komplett ab und die sagen, okay, ich trainiere jetzt Heiligabend, ich trainiere jetzt um 18 Uhr Heiligabend, ne? Weil ich weiß, um die Uhrzeit trainiert kein anderer. Und es gibt also ganz extrem viele Fälle, wo dann sagt, okay, ich trainiere am 1.1. um 6 Uhr morgens, bin ich da, ich habe nicht gefeiert, ich trinke keinen Alkohol, weil ich weiß, ich bin dann da und ich trainiere dann. Und die Leute mit dieser Einstellung, mit diesem Mindset, die sind es dann auch meistens, die es halt dann schaffen.
Also es verzichtet dann doch, spielt dann doch eine extrem große Rolle auch.
Ja. Also ja, also es ist halt immer mehr machen, als du selber eigentlich von dir erwartest. Immer auf das Unmögliche pushen.
Auf was verzichtest du so konkret, wo du sagen würdest, okay, das ist eigentlich eine Sache, weiß ich nicht, die ich sonst normalerweise sehr, sehr gerne machen würde. Das kann ich jetzt nicht aufgrund des Sports oder weil ich da einfach weiß, okay, das würde mich zurückhalten von meinen sportlichen Erfolgen.
Ich esse super gerne und super viel. Ich esse auch gerne Pasta und ich esse auch gerne Pizza, aber da versuche ich, oder lass es auch in der Woche sein, wenn man halt nur im Verzicht lebt oder das immer nur als Verzicht sieht und immer sagt, oh, ich verzichte hier drauf, dann klappt es auch natürlich nicht. Ne? Also du musst die Momente haben, wo du da bist, wo du Vollgas gibst, aber es gibt auch die Momente, wo du halt eben auch eine Pizza essen darfst. Ne? Also ne, es muss halt immer in einem Gleichgewicht sein, wenn du halt wirklich nur immer daran lebst und super asketisch und nur noch den Salat isst und nur noch hart trainierst, so, dann ist es nach 2 Wochen, hast du keinen Bock mehr.
Ich glaube, man wird auch einfach total unglücklich, so innerlich mit sich selber. Also so, ich glaube, da stellt man sich dann oft die Frage, ist das dann wirklich, ist ja immer so ein Kosten-Nutzen-Verhältnis. So,
genau, das
ist aber eben auch. Wie viel gebe ich und wie viel kann ich da wirklich dann rausholen? Mache mich das dann am Ende des Tages glücklich, wenn ich eigentlich nur was mache? Klar, der Erfolg, der berufliche Erfolg, der sportliche Erfolg, steht da ja meistens vorne, aber wenn ich dann nur verzichte, ist halt die Frage, macht mich das am Ende des Tages glücklich, wenn ich dann auf dem Treppchen stehe und die Goldmedaille in der Hand habe?
Nee, und da kommt man auch nicht hin, wenn man nur verzichtet, also weil dann ist es halt nicht nachhaltig. Und deswegen darf man das nicht als Verzicht sehen, sondern eben als ein Teil eben dieses Programms. Und wenn ich halt eben, jetzt genieße ich es halt eben abends mir, keine Ahnung, ich liebe Mozzarella zum Beispiel, dann esse ich einfach mehr Mozzarella und finde das halt super geil und packe mir das in Salat und dann finde ich das super cool und deswegen ist es halt weniger ein Verzicht als, ja, ich arbeite eben auf das Ziel und das ist halt eben notwendig und es ist halt weniger ein Verzicht, sondern es ist halt einfach ein Teil der Arbeit, ist es halt eben nur 3-mal am Tag zu essen, keine Snacks, keine irgendwie selbst die gesunden Proteinriegel, also gesunden Anführungszeichen, weil trotzdem Zucker drin ist und trotzdem, ne, also das ist halt weniger Verzicht als eben ein Teil der Arbeit. Aber wenn ich halt, wenn ein Freund Geburtstag hat, dann gehe ich auch mit in den Club und dann trinke ich auch mal mehr und das ist dann auch okay und das ist dann ja Kalorien und bla bla bla, aber sonst ist es halt auch nicht nachhaltig. Ne? Wenn du halt nur dann zu Hause sitzt und denkst, ja cool, alle meine Freunde sind gerade unterwegs. Das kannst du auch nicht jedes Wochenende machen, weil du dann einfach, das schafft man auch einfach nicht körperlich, aber es muss halt auch mal sein.
Ja, ich glaube so, auch wenn man so sein Ziel im Hinterkopf hat, egal wie groß das Ziel jetzt erstmal ist, also ich kenne das nur von mir selber, ich zum Beispiel trinke fast gar keinen Alkohol oder sehr, sehr, sehr selten, also vielleicht 3-mal im Jahr, wenn es hochkommt. Also ich weiß, ich stehe unfassbar viel rum, aber das ist eine andere Geschichte. Das kann ich dir vielleicht gleich mal erzählen. Bisschen paradox. Ja, eben, also für die Leute, die das jetzt, die jetzt gerade einfach nur zuhören, ich habe eine Glasvitrine und da steht unfassbar viel Alkohol drin, deswegen kommt das jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich jetzt sage, ich trinke keinen Alkohol. Nein, aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, für mich ist es gar nicht schlimm zu sagen, okay, ich gehe jetzt feiern, ohne was zu trinken. Also ich habe gar nicht das Verlangen oder das Bedürfnis danach, einfach weil ich für mich selber weiß, okay, es bringt mich, klar, ich bin kein Profisportler und ich strebe auch keine Profisportlerkarriere an, aber ich weiß für mich einfach, das wirft mich zurück und die Zeit, die ich im Fitnessstudio oder die ich beim Eislaufen auf der Eisfläche verbringe, wenn ich das dann einfach so wegwerfe für ja ein paar Gläser Wein, ist halt für mich immer die Frage, was geben mir die 3 Gläser Wein und was geben mir hinterher die Ergebnisse beim Eislaufen im Fitnessstudio. Und da muss ich ganz klar sagen, die Ergebnisse, die ich dann durch den Sport habe, das macht mich so viel mehr glücklich, als jetzt irgendwie da 3 Gläschen Wein zu trinken, um ein bisschen Spaß zu haben. Wenn ich mir so denke, ja, ich kann ja auch ohne Alkohol zum Beispiel Spaß haben. Hm. Und ich glaube, das verstehen halt viele nicht. So, dass es immer eine Frage ist, was macht dich am Ende glücklicher? Und dann ist es auch gar kein Verzicht mehr.
Genau,
es
ist eben kein Verzicht mehr, sondern das macht es einfach gerne, weil man sagt, okay, ich arbeite eben auf ein anderes Ziel. Ne? Hm. Und das ist ja auch cool. Dann holt man sich halt eben seine, man braucht ja immer noch Freude und Spaß am Leben. Ich meine, also das bleibt halt immer das Gleiche. Es muss ja immer halt eben diese Work-Life-Balance und diese ganzen Begriffe da sind. Aber ja, es ist halt eben, es kommt halt eben darauf an, dass es das Ganze auch nachhaltig ist und auch Spaß macht.
Ja, dass man das kontinuierlich dann noch dranbleibt. Also dass es halt, wie gesagt, einfach zu einem Lifestyle wird, den man dann da lebt, auch als Sportler. Ja, ich würde ganz gerne an der Stelle so zum Abschluss kommen. Hast du noch irgendetwas, was du anderen jungen Menschen mit auf den Weg geben möchtest? Wir hatten ja gerade schon so ein bisschen über das Angstthema gesprochen, dass Angst ja nicht der richtige Weg ist. Aber ich denke trotzdem, Ängste kennt jeder oder die vielleicht auch Angst anzufangen. Ich habe ja auch sehr, sehr viele jüngere Hörer. Was würdest du denen sagen, okay, bezüglich auch Thema Anfangen und an sich glauben, was möchtest du da vielleicht noch so als Abschluss an die Runde geben?
Ja, da kann man quasi eine gute Analogie schaffen. Das ist halt, das Anfangen ist halt wie morgens, ne, bei mir 6 Uhr zum Teil, so in meiner Schulzeit um 5.30 Uhr ins kalte Wasser springen. Das ist halt einfach, Augen zu und reinspringen einfach. Ne? Das ist halt dieser Moment, wo man sich weiß, okay, jetzt gerade bin ich nicht on point, jetzt muss ich springen, jetzt denke ich gerade nicht drüber nach. So, es ist halt witzig, diesen Moment zu finden, aber es ist halt dieses Anfangen, ist halt einfach mal loslegen und dann kannst du nach 10 Minuten quasi immer noch aufhören, wenn es dir nicht gefallen hat, aber man muss halt irgendwo den Reiz setzen, man muss halt immer anfangen, irgendwie da reinzukommen und ja, gerade, sag mal, Ängste vor Klausuren, Ängste vor Rennen, vor Wettkämpfen, vor Höhepunkten, vor Bewerbungsgesprächen und so weiter, das habe ich zum Beispiel gelernt oder habe überraschend festgestellt, dass ich keine solche Ängste mehr hatte. So in der Schule hatte ich da so ja vor Klausuren, so Abi-Klausuren, Endklausuren quasi, hatte ich dann immer auch so ein bisschen Schiss. Aber über die Jahre des Leistungssports habe ich da einfach keine Angst mehr vor. Und ich glaube, da kann man das einfach ganz einfach konditionieren, indem man einfach eben die Arbeit gemacht hat vorher. Wenn man weiß, okay, ey, das ist mein realistisches Ziel. Ich auf eine 1-0, bin ich ehrlich gesagt, habe ich nicht jetzt zu wenig gearbeitet. Dafür, ne, weiß ich, okay, ich versuche eine 3-0 von mir aus zu erreichen. Mhm. Ja, wenn man da immer mit realistisch ist, dann hat man auch weniger Angst und sagt, ich habe das gemacht und ja, oder nein, und dann weiß man, okay, dann weiß man, wo man steht, dann ist man ehrlich zu sich selbst und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das Gleiche für ein Bewerbungsgespräch. Hat man sich gut vorbereitet, weiß man ungefähr, was gefragt wird, ne? Hat man sich damit mit dem ganzen Thema beschäftigt und vorbereitet, da hat man da auch weniger Angst vor und ist weniger, ja, also vor allen Dingen, also nervös wird man immer sein, aber man hat zumindest keine Angst mehr.
Ja, ich glaube, es geht halt einfach darum, was du so ein bisschen sagen möchtest. Bereitet euch vor, konzentriert euch auf das, was ihr könnt, fangt an, traut euch anzufangen und wägt dann einfach realistisch ab, okay, lohnt es sich da einfach noch mehr Zeit reinzustecken oder ist es vielleicht doch nicht so das Richtige, dann kann man ja auch sicherlich andere Dinge ausprobieren und dass man sich dann einfach traut, sich auch so seiner Angst zu stellen und dass man, wie du sagst, gar keine Angst haben muss, wenn man hart trainiert oder sich hart auf etwas vorbereitet, dafür lernt und nicht, sagen wir mal, einfach unvorbereitet direkt die Erwartung an sich selbst hat, okay, das muss ich jetzt rocken, obwohl ich gar nicht wirklich was dafür getan habe, das funktioniert halt einfach nicht. Ne?
Ja, und das Wichtigste ist, glaube ich, was ganz viel, was ich auch immer wieder gesehen habe, ist einfach mal auch was anzufangen und auch zu scheitern. Ne? Also ich habe das jetzt auch ganz oft gesehen, dass Leute ein Studium angefangen haben, oh, ich möchte aber nicht mehr wechseln, aber wenn man damit nicht glücklich ist, dann muss man auch eben, dann fängt man einfach von an nach einem Semester oder zwei und sagt halt, okay, das war es halt eben nicht für mich. Ne? Das ist auch vollkommen legitim. Das gleiche haben wir im Training halt auch so, okay, das Training hat für mich nicht gepasst, dann fange ich halt wieder woanders an. Das ist aber in dem Sinne auch keine verlorene Zeit und das Leben ist lang genug und ich als Leistungssportler, wann werde ich schon ins Berufsleben einsteigen? Das weiß ich halt auch nicht und deswegen sollte man sich da, glaube ich, mit 18 oder 19 auch gar nicht stressen und gar nicht sagen, okay, ich muss jetzt mein Studium in 3 Jahren durcharbeiten, ja, sondern lieber eben mal drumherum was machen, vielleicht für einen guten Zweck auch was machen und das meist immer, man lernt man viel mehr meistens danach.
Wie genau heißt die Seite, damit dann später auch alle, die gerade zugehört haben, das Projekt mit unterstützen können? Weißt du das gerade?
Diese Webseite heißt, weiß ich jetzt nicht, aber einfach Be Strong for Kids ist.
Be Strong for Kids und darunter kann man das finden.
Einfach.
Okay. Ja, also an der Stelle vielen lieben Dank nochmal für deine Zeit. Checkt auf jeden Fall die Seite aus. Schaut euch den Damian auch gerne auf seinen sozialen Netzwerken an, damit vielleicht auch das Schwimmen ein bisschen mehr an Popularität in Deutschland bekommt. Und danke, wie gesagt. Und ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht ein bisschen.
Definitiv.
Okay, sehr cool. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.